Zunächst mal kann man feststellen, dass es Wesen geben kann, die eben eine solche persönliche Perspektive haben, aus denen ihr eigenes Leben ihnen besonders wichtig ist, und es könnte Wesen geben, die das nicht haben. Wir Menschen, glaube ich, sind eben Wesen, die das haben, die ihr eigenes Umfeld, ihre eigenen Projekte, ihr eigenes Leben besonders wichtig nehmen, auch wenn sie jetzt nicht gerade extrem egoistisch sind.
Herzlich willkommen zur 37. Ausgabe des Ethik-Podcasts Hinterfragt, heute zum Thema moralische Überforderung. Mein Name ist Andreas Gasset, mit dabei ist natürlich Anna Goppel. Hallo Anna.
Hallo Andreas.
Und wir haben natürlich auch wieder einen Gast eingeladen, und zwar ist heute Lukas Nägeli bei uns. Lukas Nägeli ist Assistent am Institut für Philosophie der Uni Bern, und vor kurzem ist seine Doktorarbeit mit dem Titel Überforderungseinwände in der Ethik bei De Gruyter erschienen. Lukas, herzliche Gratulation zur Publikation und vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst.
Ja, danke, vielen Dank für die Einladung, bin sehr gerne gekommen.
Lukas, in der letzten Episode von Hinterfragt haben wir über den effektiven Altruismus diskutiert, und viele VertreterInnen dieser Bewegung spenden ja einen substanziellen Teil ihres Einkommens, um beispielsweise globale Armut zu bekämpfen. Manche krempeln ihr Leben sogar ziemlich radikal um, um möglichst effektiv Gutes tun zu können. Jetzt gibt es wahrscheinlich einen Konsens, dass es moralisch gut oder löblich ist, so etwas zu tun. Aber manche effektive AltruistInnen würden ja noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wir alle sind moralisch verpflichtet, einen substanziellen Teil unseres Einkommens eben zu spenden. Ist das so ein Fall, wo du sagen würdest, da findet eine moralische Überforderung statt?
Ja, genau. Zunächst einmal denke ich, ist das ein sehr gutes Beispiel, um diese Frage der moralischen Überforderung zu diskutieren. Und auch, glaube ich, ist es entscheidend, ob jetzt diese effektiven Altruistinnen und Altruisten sagen, dass wir auch eine moralische Pflicht haben, so viel zu spenden oder auch uns anderweitig einzusetzen, oder ob sie einfach sagen, das ist löblich, das ist moralisch gut, das zu tun. Wenn sie weitergehen und eben sagen, wir sind auch moralisch verpflichtet, so zu handeln, dann würde ich sagen, kommt aber an einem bestimmten Punkt sicher diese Überforderung ins Spiel. Und das ist dann die Frage, wo genau setzt man hier diese Grenze der Überforderung? Aber irgendwann, glaube ich, ist es in der Tat so, dass es dann zu anspruchsvoll wird, so viel von gewöhnlichen Menschen zu verlangen.
Lass uns noch ein bisschen darüber reden, was Überforderung in diesem moralischen Kontext eigentlich bedeuten könnte. Wenn wir im Alltag sagen, jemand ist überfordert, dann meinen wir ja damit oft so etwas wie, es ist für die Person zu schwierig, irgendeine Aufgabe zu erfüllen, einen Job zu machen oder Ähnliches. Ist das jetzt bei der moralischen Überforderung auch die Idee, dass es einfach zu schwierig ist, eine Pflicht zu erfüllen?
Also ganz allgemein, glaube ich, können Überforderungseinwände gegen moralische Auffassungen als Einwände verstanden werden, denen zufolge diese Auffassungen eben in einem substanziellen Sinn zu anspruchsvoll sind, in einem substanziellen Sinn zu viel von Akteurinnen und Akteuren verlangen. Was es dann genau heißt, in einem substanziellen Sinn zu viel zu verlangen, in einem substanziellen Sinn zu anspruchsvoll zu sein, lässt sich, wie ich glaube, auf unterschiedliche Weise näher ausbuchstabieren. Und da gibt es dann eben unterschiedliche Arten auch von Überforderungseinwänden gegen sehr anspruchsvolle moralische Auffassungen. Und ich unterscheide drei Arten von Überforderungseinwände. Eine ist in der Tat auf Schwierigkeit bezogen. Das sind schwierigkeitsbezogene Überforderungseinwände. Dann gibt es aber zwei weitere Arten von Überforderungseinwänden noch, nämlich kostenbezogene und einschränkungsbezogene Überforderungseinwände.
Kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, was man sich da unter Kosten und Einschränkungen vorstellen muss? Schwierigkeiten hatten wir jetzt schon ein Beispiel, das kann man sich irgendwo auch aus dem Alltagskontext vorstellen. Was ist mit Kosten und Einschränkungen gemeint?
Genau, bei den Kosten ist es so, dass da natürlich nicht Kosten in einem finanziellen Sinn gemeint sind, sondern da geht es um große Opfer, die Akteurinnen und Akteure bringen sollen, um moralische Forderungen zu erfüllen. Und bei den einschränkungsbezogenen Überforderungseinwänden ist die Idee, dass der Handlungsspielraum der Akteurinnen oder Akteuren bleibt, angesichts von moralischen Verpflichtungen zu stark eingeschränkt wird, dass sie also zu wenige Handlungsoptionen, zu wenige zulässige Handlungsoptionen noch haben in Anbetracht der moralischen Verpflichtungen, die sie erfüllen sollten.
Und wenn also eine moralische Auffassung oder konkrete Forderung oder Theorie in einem dieser Sinne zu viel fordert, also gerechnet in Kosten, Einschränkungen oder Schwierigkeiten, dann, so habe ich jetzt den Einwand verstanden, gibt uns das Grund, diese Auffassung zurückzuweisen. Ist das eigentlich so ähnlich wie diesen Satz, den alle kennen, Ought implies can? Was wir nun schlicht nicht erfüllen können, kann auch nicht moralisch gefordert sein?
Ich glaube, wir sollten Einwände, die sich aus dem Prinzip sollen impliziert können, ergeben, zunächst unterscheiden von Überforderungseinwänden. Es könnte zwar sein, dass wir Überforderungseinwände, das denken manche, stützen können, verteidigen können, unter Rückgriff auf dieses Prinzip sollen implizieren können, aber es fällt zunächst sehr stark auf, dass Moraltheorien, die als überfordernd kritisiert werden, dass die eben nicht Dinge eigentlich fordern, die wir gar nicht tun können. Also wenn wir an den klassischen Utilitarismus denken, dann wird da gefordert, dass wir mit jeder Handlung, jetzt ganz einfach gesagt, das größte Glück der größten Zahl bewirken sollten. Dann wird aber häufig auch natürlich daran gedacht, dass das in unseren Möglichkeiten, also dass wir das tun sollten, insofern es in unseren Möglichkeiten überhaupt ist, das herbeizuführen. Es wird also normalerweise der Utilitarismus, der klassische Utilitarismus, nicht so verstanden, dass da Dinge gefordert werden, die wir gar nicht tun können. Insofern sind also Überforderungseinwände, weil sie sich eben genau gegen diese sehr anspruchsvollen Theorien richten, nicht gleichzusetzen mit Einwänden, die aus dem Prinzip sollen impliziert können, folgen.
Jetzt gibt es in der Debatte ja, glaube ich, keinen Konsens, dass wir Überforderungseinwände akzeptieren sollten. Derek Parfit zum Beispiel schreibt ja, wir mögen hoffen, dass die Moral nicht allzu anspruchsvolle Forderungen an uns stellt, aber das ist eben bloß eine Hoffnung und es gibt keine Garantie, dass die Moral nicht allzu anspruchsvoll ist. Wie lassen sich Überforderungseinwände gegen eine solche skeptische Haltung verteidigen?
Das ist in der Tat so. Ich glaube, es gibt wie zwei große Lager. Die einen denken, Überforderungseinwände sind keine guten Einwände und andere denken, doch, Überforderungseinwände können gegen sehr anspruchsvolle Moraltheorien vorgebracht werden. Es gibt unterschiedliche Strategien dann angesichts solcher Kritik, Überforderungseinwände zu verteidigen. Man kann, glaube ich, drei Strategien unterscheiden. Intuitionbasierte Verteidigungsstrategien, theoriebasierte Verteidigungsstrategien und erklärungsbasierte Verteidigungsstrategien.
Dann lass uns diese Strategien doch mal durchspielen. Wie würde denn eine intuitionenbasierte Verteidigung von Überforderungseinwänden in etwa aussehen?
Also eine rein intuitionenbasierte Verteidigungsstrategie macht sich zunutze ein Prinzip, könnte man sagen, das allgemein in der ethischen Diskussion angewendet wird, nämlich dass moralische Auffassungen, moralische Theorien, moralische Prinzipien unseren wohlerwogenen moralischen Intuitionen Rechnung tragen sollten. Davon ausgehend wird dann gesagt, wenn das allgemein so ist, also wenn allgemein Theorien unseren wohlerwogenen moralischen Überzeugungen Rechnung tragen sollten, dann gilt das auch für Überforderungsintuitionen. Wenn wir also Intuitionen haben dazu, was moralisch von uns verlangt sein kann, und diese Intuitionen wohlerwogen sind, dann sollten eben moralische Auffassungen auch diesen Intuitionen Rechnung tragen.
Wenn wir jetzt unsere Intuitionen mal mit Blick auf die Überforderungseinwände anschauen, sind das dann wohlerwogene Überlegungen oder ist es nicht vielleicht so, dass diese Intuition bloß unserem Wunsch Ausdruck verleihen, dass Moral eben nicht so viel fordern soll von uns?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir müssen da darauf achten oder wir müssen überprüfen, ob diese Intuitionen tatsächlich wohlerwogen sind. Es könnte sein, dass die sich aus einem versteckten Egoismus ergeben, dass wir uns eben, dass wir diese Hoffnung haben, diesen Wunsch haben, dass wir nicht so viel tun sollten für die Moral. Wenn wir aber genauer hinschauen, dann glaube ich, in der Tat ist es so, dass wir auch nicht aus besonderen Emotionen heraus oder nicht nur, weil es uns persönlich jetzt nicht gelegen kommt oder nicht passt, so viel zu tun, dass wir also nicht nur aus diesen Überlegungen heraus denken, dass gewisse moralische Forderungen so extrem sind, unabhängig davon, ob wir jetzt persönlich profitieren oder nicht, dass sie zu anspruchsvoll sind.
Dann haben wir damit die Lösung. Diese Überforderungseinwände können damit gestützt werden, dass wir Intuitionen haben, dass zu viel fordern eben nicht etwas ist, was wir akzeptieren können. Brauchen wir noch weitere Erklärungsansätze dafür, dass der Überforderungseinwand ein akzeptabler, legitimer Einwand gegen Moraltheorien ist?
Ich denke in der Tat, dass diese intuitionenbasierten Strategien zur Rechtfertigung von Überforderungseinwänden einen wichtigen Beitrag leisten können und insofern vielleicht auch Überforderungseinwände schon stützen. Es ist allerdings doch so, dass das nur eine gewisse Rechtfertigung ist und letztlich nicht genügt. Und zwar aus verschiedenen Gründen, glaube ich, tun wir als Anhängerinnen, als Anhänger von Überforderungseinwänden gut daran, noch mehr zu bieten. Nämlich fällt dabei insbesondere auf, dass nur durch Intuition gestützte Einwände vielleicht leicht von moraltheoretisch besser fundierten Überlegungen überwogen werden können, trotzdem. Das ist ein Punkt. Dann sagen wir, gut, da spricht vielleicht etwas in der Tat gegen diese Forderungen, aber diese Forderungen sind durch moraltheoretisch gute Überlegungen so gut gestützt, dass sie letztlich doch Bestand haben. Ein weiterer Punkt ist, dass es auch vielleicht Intuitionen gibt, Überforderungsintuitionen, die sehr stabil sind, sehr verlässlich scheinen. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch Intuitionen, die weniger stabil sind, wo wir uns unsicherer sind und wo vor allem auch die Anhängerinnen dieser sehr anspruchsvollen moralischen Auffassungen vielleicht nicht einverstanden sind. Die sagen natürlich, gut, da gibt es vielleicht Intuitionen, die anders lauten, aber ich habe so gute Überlegungen hier. Ich vertrete diese Forderung trotz der Intuition, die die Leute vielleicht haben, denen zufolge diese Forderung zu anspruchsvoll ist.
Das heißt, wir brauchen irgendwie mehr als bloße Intuitionen, um Überforderungseinwände zu verteidigen. Jetzt gibt es ja da den Verdacht, die einzige Möglichkeit, da irgendwie weiterzugehen, wäre einfach, ja, ich vertrete halt aktiv eine Moraltheorie, die nicht allzu anspruchsvoll ist und sage dann aufgrund dieser Moraltheorie, ist eine bestimmte Forderung, eine bestimmte anspruchsvolle Forderung dann zu viel verlangt, weil meine Moraltheorie halt sagt, diese Forderung ist nicht berechtigt. Da hat man dann den Eindruck, da kommt man irgendwie auch nicht wahnsinnig viel weiter, oder?
Genau, da ist das Problem, also das wäre grundsätzlich möglich, so kann man Überforderungseinwände auch weiter stützen. Das Problem ist nur, dass man dann etwas vertritt oder etwas zur Stützung von Überforderungseinwänden verwendet, das die Gegnerin der Gegner eben gerade ablehnt, weil er ja oder sie ja eine andere moralische Auffassung vertritt. Insofern setzt man dann also in der Argumentation etwas voraus, was die andere Person bestreitet und was eben gerade dann eigentlich in der Diskussion zu belegen ist.
Intuitionenbasierte Argumente genügen nicht, theoriebasierte Argumente sind in dieser Weise Question-Bagging. Gibt es dann überhaupt noch irgendeine vernünftige Art, Überforderungseinwände zu verteidigen?
Genau, es gibt drittens noch die Möglichkeit, erklärungsbasierte Strategien zu verwenden, um Überforderungseinwände zu verteidigen. Demzufolge gibt es eine grundlegendere und eigenständige Erklärung dafür, dass gewisse moralische Forderungen zu anspruchsvoll sind. Grundlegender soll die Erklärung sein als Intuitionen, also rein intuitiongestützte Begründungen, und eigenständiger soll diese Erklärung sein als theoriegeleitete Überlegungen.
Ich denke, es ist hilfreich, um diese erklärungsbasierten Ansätze noch besser zu verstehen, dass wir uns mal ein Beispiel anschauen. Ein einflussreicher Vorschlag kommt von Bernard Williams, der dabei auf persönliche Projekte und deren Bedeutung in unserem Leben abstellt. Könntest du das etwas näher erläutern?
Bernard Williams denkt, dass wir persönliche Projekte haben im Leben, dass wir persönliche Projekte verfolgen, die für uns so fundamental wichtig sind, dass, wenn wir die aufgeben müssten, wir vielleicht ein Stück weit sogar unser Interesse am Weiterleben verlieren würden. Er meint dann, oder man kann ihn zumindest so verstehen, es ist bei Williams nicht immer ganz einfach, wie man ihn deutet, wenn man diese Ansicht zur Verteidigung von Überforderungseinwänden heranziehen möchte, dann würde man sagen, wenn moralische Auffassungen von uns verlangen, dass wir diese für uns so fundamental wichtigen Projekte aufgeben, dann fordern sie eben zu viel.
Und würdest du diese Ansicht teilen, also die Idee, dass es diese persönlichen Projekte sind, die letztlich die Erklärung für auch Intuitionen liefern, dass eben zu überfordernde oder zu anspruchsvolle moralische Auffassungen zurückzuweisen sind?
Ich glaube, Williams hat da schon etwas gesehen mit diesen persönlichen Projekten, die sind für uns sicher sehr wichtig, aber die genaue Ausformulierung nur auf diese fundamental wichtigen Projekte abzustellen, halte ich nicht für überzeugend, weil man dann die Theorien oder Prinzipien ganz leicht so anpassen kann, dass sie einfach für ein wichtiges Projekt zum Beispiel Raum lassen, dass wir also, weil wir dieses eine Projekt weiterverfolgen dürfen, dann unser Interesse am Leben nicht verlieren, und da würde ich sagen, dann kommen als Ergebnis Theorien oder Prinzipien, leicht angepasste Theorien oder Prinzipien raus, die noch immer zu anspruchsvoll sind.
Also die Idee wäre dann, du darfst eine Stunde am Tag Klavier spielen, aber den Rest der Zeit möglichst viel Einkommen erzielen, um für die Globalarmen zu spenden. Sowas dann.
Genau so könnte das dann aussehen. Es hängt ein bisschen davon ab, was diese Projekte der einzelnen Leute dann sind, aber genau so könnte das aussehen. Das wäre dann unter Umständen eben noch immer überfordernd.
Nun wissen wir aber, dass du am Überforderungseinwand zumindest in gewissen Formen festhalten möchtest. Welche Alternative haben wir dann zur Rechtfertigung? Was wäre dein Vorschlag, warum wir Überforderungseinwände doch ernst nehmen sollten?
Eine Alternative, die wir haben, ist auf einen Ansatz zurückzugreifen, der Samuel Scheffler vertreten hat. Er meint, dass die Moral nicht nur einer unpersönlichen Perspektive Rechnung tragen soll, aus der alle Menschen gleich wertvoll sind, sondern auch einer persönlichen Perspektive, aus der uns unser eigenes Leben, unsere eigenen Interessen eben überproportional wichtig sind. Und ich glaube, ausgehend von dieser Idee kann man sich klar machen, dass Moraltheorien irgendwann überfordernd sind, nämlich genau die Moraltheorien, die eben diese persönliche Perspektive, aus der uns unser eigenes Leben besonders wichtig ist, die diese persönliche Perspektive vernachlässigen und der nicht Rechnung tragen.
Nun hast du gesagt, dass mit Scheffler sich eigentlich eine gute Verteidigung eines Überforderungseinwandes formulieren lässt, und zwar aufbauend auf der Annahme, dass Moral neben der unpersönlichen Perspektive auch eine persönliche Perspektive einschließen muss. Das ist aber ja nun erstmal eine Behauptung, und als Gegnerin eines Überforderungseinwandes könnte ich sagen, warum soll ich denn diese Vorannahme kaufen? Kannst du da zur Unterstützung noch mehr anführen?
Genau, ich glaube, das ist eine gute Nachfrage. Es ist wichtig, an diesem Punkt ausgehend von den Überlegungen von Scheffler noch mehr zu sagen. Ich kann das hier kurz versuchen. Zunächst mal kann man feststellen, dass es Wesen geben kann, die eben eine solche persönliche Perspektive haben, aus denen ihr eigenes Leben ihnen besonders wichtig ist, und es könnte Wesen geben, die das nicht haben. Wir Menschen, glaube ich, sind eben Wesen, die das haben, die ihr eigenes Umfeld, ihre eigenen Projekte, ihr eigenes Leben besonders wichtig nehmen, auch wenn sie jetzt nicht gerade extrem egoistisch sind, aber sie nehmen das sicher besonders wichtig. In ihrem Alltag beispielsweise sind sie mit diesen Dingen besonders beschäftigt. Davon ausgehend, von dieser Überlegung ausgehend, glaube ich, kann man dann feststellen, dass es unangemessen wäre, diesen Umstand in der Ethik nicht zu berücksichtigen. Wenn wir jetzt menschliche Wesen, die eben eine solche persönliche Perspektive haben, in der Ethik so behandeln würden, als wären sie Wesen, die das nicht haben, als wären sie Wesen, die einfach als ausführende Instanzen dasselbe bewirken können wie Wesen, die eine solche persönliche Perspektive haben, dann würden wir den Menschen nicht gerecht werden. Dann würden wir sie nicht so behandeln, wie sie es verdienen, behandelt zu werden in der Ethik oder durch ethische Theorien.
Jetzt haben wir uns bisher ja stark auf die Perspektive der potenziellen Pflichtträgerinnen und Pflichtträger quasi konzentriert. Also für mich als potenziellen Pflichtträger wäre es eine Last, wenn es eine Pflicht gäbe, beispielsweise zugunsten der global Armen, das eigene Leben zu verändern. Jetzt könnte man ja auch von der anderen Perspektive herkommen und sagen, ja, diejenigen Menschen, die heute drohen, beispielsweise aufgrund vermeidbarer Krankheiten zu sterben, die haben ja auch eine persönliche Perspektive, denen ist das eigene Leben auch besonders wichtig. Und gibt es da eigentlich irgendwie eine Annahme einer Asymmetrie, dass sozusagen die persönliche Perspektive der potenziellen PflichtträgerInnen irgendwie wichtiger ist als die persönliche Perspektive der Menschen, die da beispielsweise in Notlagen sich befinden?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich sehe da auch eine Herausforderung für die Vertreterin, für die Vertreter von Überforderungseinwänden, dass sie etwas dazu sagen, dass ausgehend von Überforderungseinwänden eine Asymmetrie vorhanden zu sein scheint zwischen akteursbezogenen Nachteilen und nicht akteursbezogenen Nachteilen. Wie du gesagt hast, haben auch Nicht-Akteure vielleicht Nachteile, wenn ich als Akteurin zum Beispiel nicht helfe. Gut, und jetzt glaube ich, ist es wichtig, dass man eine Antwort auf diese Herausforderung geben kann. Und da würde ich jetzt gerne zwei Dinge nennen. Zunächst mal, glaube ich, ist es wichtig festzustellen, dass die jetzt Nachteile von Nicht-Akteurinnen natürlich auch berücksichtigt werden und auch von Leuten berücksichtigt werden können, die Überforderungseinwände vertreten. Also man kann da sagen, diese Nachteile haben auch ein bestimmtes Gewicht. Alles, was man als Anhängerin, als Anhänger von Überforderungseinwänden behaupten muss, ist, dass die akteursbezogenen Nachteile in manchen Situationen halt eine besondere Bedeutung haben und besonders berücksichtigt werden sollten von Moraltheorien. Das, glaube ich, wiederum kann man weiter stützen durch die Überlegung, dass Menschen eben auch als Handelnde in ihren Handlungen als Individuen respektiert werden sollten und insbesondere dort auch nicht nur als ausführende Instanzen betrachtet werden sollten.
Ein anderer möglicher Einwand wäre ja die Idee, dass es irgendwie kontextabhängig ist, wie viel die Moral von uns verlangen kann. Also vielen Leuten wird es einleuchtend scheinen, ja, in einer einigermaßen gerechten Welt ist es doch okay, wenn ich irgendwie mein persönliches Projekt, eben sagen wir das Klavierspielen, verfolge und mein Leben weitgehend dem widme. Jetzt scheint es aber ja nicht abwegig zu denken, ja, wenn ich halt in einem extrem ungerechten Regime lebe, sagen wir im NS-Regime, dann ist es vielleicht plötzlich ziemlich plausibel, dass es eben nicht okay ist, die Welt um sich herum so ein bisschen zu ignorieren und zu sagen, bei meinem Leben geht's aber insbesondere ums Pianospielen. Also würdest du sagen, es gibt wirklich so eine allgemeine, absolute Grenze, wie viel die Moral von uns verlangen kann?
Nein, genau. Ich glaube, auch darauf kann man als Anhänger von Überforderungseinwänden eine Antwort geben. Man muss nicht absolute Überforderungseinwände vertreten, die überhaupt nicht darauf Rücksicht nehmen, was moralisch auf dem Spiel steht in einzelnen Situationen. Man kann auch was ich proportionale oder relationale Überforderungseinwände nenne, vertreten und sagen, je mehr moralisch auf dem Spiel steht in verschiedenen Situationen, desto mehr kann auch von Akteurinnen und Akteuren verlangt werden. Und das würde ich in der Tat auch vertreten wollen.
Nun kann es ja auch von Person zu Person sehr unterschiedlich sein, wie kostspielig eine bestimmte moralische Forderung für Sie ist. Darf die Moral beispielsweise von einer Person mehr verlangen, die nur wenige persönliche Projekte hat, im Vergleich zu den Forderungen, die sie gegenüber einer Person hat, die viele persönliche Projekte hat?
Ja, damit sprichst du das Problem der Person- und Kontextrelativität an. Und man könnte zunächst, wie du es andeutest, wirklich das Gefühl haben, dass es merkwürdig ist, dass die Moral von manchen Personen dann etwas verlangt, von anderen aber nicht, also dass die Moral in einem bestimmten Sinn dann nicht von allen Menschen dasselbe verlangt. Ich glaube, ausgehend von der vorherigen Frage, die Andreas gestellt hat, kann man sich aber deutlich machen, dass das nicht so merkwürdig ist. Genauso wie die Moral in unterschiedlichen Kontexten eben unterschiedliches verlangen kann von Personen, kann sie eben auch von Personen, die sich in moralisch relevanten Hinsichten unterscheiden, unterschiedliches verlangen. Wenn es also moralisch relevant ist, dass eine Person ein bestimmtes Projekt verfolgt, während eine andere Person dieses Projekt eben nicht verfolgt, dann ist es auch nicht weiter erstaunlich, wenn das durch Überforderungseinwände berücksichtigt wird.
Wir könnten hier noch lange diskutieren, leider sind wir am Ende, aber eine letzte Frage würde mich noch interessieren, und zwar die, ob es eigentlich alltagsmoralische Forderungen gibt, die kaum bestritten werden, von denen du aber denkst, dass hier der Überforderungseinwand greift, oder aber umgekehrt gefragt, gibt es moralische Pflichten, gegenüber denen der Überforderungseinwand häufig vorgebracht wird, du aber sagst, da wird eben gar nicht zu viel verlangt.
Ich glaube, wir sollten vorsichtig sein, in der Tat zu schnell Überforderungseinwände vorzubringen. Wenn wir uns nochmal vor Augen führen, wie schwierig Situationen eben sein können, wie groß das Leid auch sein kann, das Menschen erdulden müssen, dann, glaube ich, kommen wir schnell dazu, dass eben auch ziemlich anspruchsvolle moralische Forderungen vielleicht gerechtfertigt sind. Also ausgehend von diesem proportionalen oder relationalen Verständnis von Überforderungseinwänden, glaube ich, sollten wir aufpassen, dass wir beispielsweise bei Hilfspflichten nicht zu schnell denken, dass es überfordernd ist, so viel von Personen zu verlangen.
Lukas, schön, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank euch.
Dankeschön. Sie hörten Hinterfragt, den Ethik-Podcast aus dem Institut für Philosophie der Universität Bern. Wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, dann abonnieren Sie doch unseren Feed. Hinterfragt gibt es bei Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.